Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Ehret das Konservative, konserviert das Gute und wagt das Neue erst, wenn es besser ist als das Alte. Das ist der aufgeklärte Konservativismus, den wir unseren Betrachtungen zugrunde legen. Heute am Mittwoch, dem 5. November 2025, bei der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt, was man am Anfang erwähnen muss, um sich hier in diesem Programm zurechtzufinden. Ich starte mit einer Folge von guten Nachrichten. Die beste zuerst. Der Adventskalender der Weltwoche kehrt zurück hier als wunderbares Triptychon. Da wird es einem gleich warm ums Herz. Und diese Kulisse ist Ihnen natürlich bestens bekannt. Das sind die Berner Lauben, das ist die Berner Innenstadt mit dem Zietglocke. Und das ist natürlich dort angesiedelt, wo unser Theologe Dr. Gottfried Locher tätig ist und eben auch mit seinen Adventsweisheiten neu erzählt, wieder in Erscheinung treten wird. Sie haben die Möglichkeit, analog diesen gedruckten Kalender zu haben oder eben digital die Videoversion sozusagen abzurufen. Das ist ja eine, glaube ich, weltweit einzigartige Verzahnung von Adventskalender in Druckform und digitaler Form. Bestellen Sie diesen Adventskalender bei Sonntagswort www.sonntagswort.com www.sonntagswort.com. 25 Franken, ist aufwendig produziert, gestaltet, gut gemacht, und Sie können mit Ihrem Handy dann jeweils ein Türchen öffnen, da kommen Sie auf einen QR-Code, auf ein Bild und einen QR-Code, und dann sind Sie in der täglichen Predigt, die zeitlosen Geschichten neu erzählt, die Weisheiten aus der Schatzkammer der Bibel, aus sehr berufenem theologischen Munde, Dr. Gottfried Locher. Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit ihm, Sonntagswort und Weltwoche hier vereint, um die Tradition von Weihnachten hochzuhalten. Gefällt mir besser als Halloween, da diese heidnischen Waldfeste, die aus, habe ich mir sagen lassen, Irland in die USA verschoben wurden, dort verkommerzialisiert und jetzt natürlich sozusagen in die Schweiz zurückfluten, um eben den vor allem bei Kindern ausgeprägten Drang nach Geschenken und Verkleidungen anzustacheln. Dann die nächste gute Nachricht, Roger Köppel auf Deutschland-Tournee, Risa, Donnerstag, 6. November 2025, das heißt also morgen Donnerstag in Risa. Es gibt noch ganz wenige Tickets, also schlagen Sie zu, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag, 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr, Eintritt 29,90 €. Vielen herzlichen Dank. Dann Karlsruhe am 11. November 2025. Karlsruhe, ganz wichtig, Sitz des obersten Gerichtshofs Deutschlands, des Verfassungsgerichts Leverkusen, Bayer Leverkusen natürlich, Montag, 17. November 2025 und am Dienstag, dem 18. November, bereits ausgebucht in Erfurt 2025 in Thüringen. Das ist ja die Schweiz Deutschlands in der Mitte der Mitte gelegen, und ich habe mir sagen lassen, die Thüringer hätten doch etwaige Ähnlichkeiten mit uns Schweizer, und ein berühmter Thüringer hat der Schweiz sehr viel Gutes getan. Es ist kein geringerer als Oswald Grübel, der frühere Chef von Credit Suisse und UBS. Ich glaube, der einzige Bank-CEO, der beide Grossbanken mit Erfolg geführt hat und zum Glück immer noch mit seiner Weisheit unter uns weilt und gelegentlich auch öffentlich in Erscheinung tritt, einer der ganz klugen und auch politisch verantwortungsvollen Wirtschaftsführer, der 100% zur Schweiz steht, aber interessanterweise auch ein Patriot, seinen deutschen Pass nie abgegeben hat. Das ist etwas Bemerkenswertes. Ich kenne wenig Schweizer, die so schweizerisch auch durchblicken. Unser Staatswesen wie Oswald Grübel, faszinierend. Nun, die Themen. Was läuft? was läuft nicht. Konzernverantwortung 2-0, nur Guy Parmelin stellt sich gegen neue Bürokratie. Offensichtlich brütet unsere Verwaltung in Bern an neuen Schikanen für die Wirtschaft. Diese Haftungsrichtlinien, das schwappt ja alles aus der Europäischen Union in die Schweiz hinein. Dieses Bürokratiemonster, dieser Golem der Bürokratie, da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Auch ein Grund, gegen diese EU-Unterwerfungsverträge zu sein. Aber das geht noch viel tiefer. Es ist eine Frage von Sein oder Nichtsein für die Schweiz. Ob wir die Gesetze hier in Zukunft selber bestimmen oder ob wir sie diktiert bekommen aus Brüssel. Das ist letztlich die Frage. Und das verkörpert sich, materialisiert sich in diesem Vertrag von 2200 Seiten plus eben noch über 20.000 Seiten Anhänge, Richtlinien, Vorschriften und so weiter. Also tatsächlich eine Art Erstickungskultur, eine Strangulierungskultur für die Schweiz, für die Schweizer Wirtschaft. Das können wir uns schlicht nicht leisten. Wir lesen heute Morgen, dass Guy Parmelin der Bundesrat ist, der in seinem Wirtschaftsdepartement, mit seinem Wirtschaftsdepartement Widerstand leistet. Übrigens finde ich bemerkenswert, wie Parmelin unter den SVP-Bundesräten mir doch einen widerständigeren Eindruck macht. Natürlich sind Bundesräte immer noch etwas entschuldigt. Sie können nicht mehr reine Parteipolitiker sein, müssen grenzübergreifend, parteiübergreifend wirken. Mein Eindruck ist, so sehr ich den Albert Rösti schätze, für viele seiner Interventionen, er ist einer, der etwas viel Musikgehör manchmal entgegenbringt, da dem Mainstream, da muss man von Seiten der Partei immer etwas dagegen halten. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum die SVP besser performt als der Freisinn. Der Freisinn ist immer von seinen Magistratspersonen, von seinen Bundesräten angeführt worden und hat dadurch eben parteipolitisch am Profil verloren. Aber ist gut, jetzt nach dieser denkwürdigen Delegiertenversammlung, wo man sich für die EU-Unterwerfung gegen das Ständemehr ausgesprochen hat, rumort es doch stark im freisinnigen Gebälk. Ich hoffe, dass diese Strömungen stark genug sind. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, man sollte jetzt in dieser Situation vielleicht eher aufbauendere Botschaften den Freisinnigen bringen. Viele von Ihnen schauen auch diese Sendung jeden Tag und ich habe überhaupt keine Freude daran, dass der Freisinn in Schwierigkeiten steckt. Es wäre am besten, wenn wir eine starke SVP, einen starken Freisinn in der Schweiz hätten und auch eine wirklich bürgerliche Mittepartei. Dann könnte man dieses Land in Europa noch viel besser positionieren, als es ohnehin der Fall ist. Bei uns zeigen eben die Vektoren auch in die falsche Richtung. Ich bilde mir nicht ein, dass die Freisinnigen tatsächlich so wahnsinnig gespalten sind in diesen Fragen. Ich fürchte eben, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte da schon eine maßgebliche Veränderung auch der ganzen Basis dieser Partei produziert haben. Und ja, hat man da noch die Kraft, auf eine wirklich liberal-konservative Linie zurückzugehen, auf der man einmal war, mit großem Erfolg, über 20%. Das ist ja die Linie, die die SVP unter Christoph Blocher kopiert hat. Und die Freisinnigen haben eigentlich ihr eigenes Erfolgsrezept aus der Hand gegeben. Aber wichtig ist natürlich, dass jetzt, wo die Partei nicht so gut dasteht, bringt es auch nichts, wenn man da noch auf die dann einprügelt und gewissermaßen aus dem Hochsitz heraus, vor allem jetzt von Seiten der SVP, die Arroganz herauskehrt. Im Gegenteil, niemand kann Freude daran haben, wenn der Freisinn schwächelt, es sei denn, die Partei wird vollkommen aufgehen in anderen Parteien und dieses Gedankengut lebt dann in anderen Parteien weiter. Das allerdings zeichnet sich so noch nicht ab. Dann auch noch interessant, etwas abstrakt, ein kleiner Finger zeigt, dass es eben auch in der Schweiz in die falsche Richtung geht. Heute Morgen auch in den Zeitungen lese ich, kein Platz für KMU, die Raumplanung macht dem Gewerbe zu schaffen. Kaum Bauland für Firmen, zu wenig Wohnungen für Angestellte, Gewerbeverbände aus dem ganzen Land klagen über lange Verfahren, rigide Vorschriften und ängstliche Beamte. Ja, da krankt die Schweiz eben auch daran. Dann eine nicht so schlechte Nachricht aus dem Bundeshaus, die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats, glaube ich, hat getagt und ist nicht zu einem Gegenvorschlag zur 10 Millionen zur Nachhaltigkeitsinitiative der SVP gekommen, gegen die 10 Millionen Schweiz. Man hat ja befürchtet, dass man da einen Inländervorrang bei Wohnungen macht, damit einen SVP-Vorstoß gegen die SVP-Initiative umschmiedend sozusagen. Das ist jetzt nicht passiert. Kein Gegenvorschlag bei dieser ständerätlichen Kommission. Das könnte also bedeuten, dass diese Volksinitiative dann ohne Gegenvorschlag vors Volk kommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist ja eine Nachwiederholungs-, gewissermaßen Wiederaufbereitungsinitiative. 11 Jahre nach der Massenzuwanderungsinitiative. Stellen Sie sich das einmal vor. 11 Jahre ist das her. Im Februar oder Januar, ich glaube am 9. Februar oder so etwas, 9. Februar glaube ich, haben wir damals das angenommen, Volk und Stände gegen den geballten Widerstand der Kirchen, des Establishments, der Parteien, mit Ausnahme der SVP, alle Zeitungen waren dagegen. Die SVP hat diese Volksinitiative ins Ziel gebracht, Höchstzahlen, Kontingente, Beschränkung der Zuwanderung, nichts davon wurde umgesetzt durch das Parlament. Ist es peinlich, einen Freund zu haben? Viele Frauen finden ja. Ja, haben wir jetzt einen Trend vom Lebenspartner zum Tagesabschnittspartner bei den Frauen? Das ist die große Frage. Offensichtlich, sehe ich auch heute Morgen, gibt es in der Zeitschrift Vogue, das ist ja die Bibel der Modebewussten, da gibt es ein Essay und der habe eine Debatte entfacht darüber, ob es heute überhaupt noch erstrebenswert sei, einen festen Partner zu haben. Das fragen sich Frauen. Sind sie glücklicher Single als nicht Single? Ja, das hängt natürlich immer von deinem Marktwert ab, ob du ein glücklicher oder ein unglücklicher Single bist. Die Glücklichkeit bemisst sich an der Nachfrage. Wenn einer oder eine, also jetzt hier eine Frau, einfach nur einsam als Mauerblümchen am Rande steht, ich glaube, dann ist das Glücksgefühl, vermutlich hält sich das in Grenzen. Aber wenn entsprechend die Attraktivität da ist, in den Augen des anderen Geschlechts, im Auge des Betrachters, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Frage. Es stellt sich da dann noch die Beobachtung ein, das ist jetzt wirklich politisch inkorrekt, da weiß ich, als Mann bist du sofort im Minenfeld, bist du natürlich im Abgrund. Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Können Frauen, die keine Kinder haben, am Ende glücklich sein? Ich weiß, da ist die Milch sofort sauer, wenn sie mit diesem Thema kommen. Es gibt natürlich viele Frauen, die keine Kinder haben, sehr glücklich sind. Ich habe zu diesem Thema schon mit vielen Frauen mich unterhalten, sozusagen als Frauenversteher oder Frauen, nicht gerade Flüsterer, ich will jetzt hier nicht in falsche Assoziationen oder falsche Eindrücke erwecken. Aber tatsächlich ist das ein Thema, auf das mich sogar viele Frauen, wenn ich sie gefragt habe, entsprechend hingewiesen haben. Und gesagt, ja, es sei halt schwierig, das so auszusprechen, aber ohne Kinder, Frau, schwierig. Schwierig. Und deshalb sind eben vielleicht auch solche reproduktionsmedizinischen Methoden, dass man eben auch noch länger als Frau Kinder zeugen kann. Das ist eigentlich eine tolle Sache, das ist eine neue sexuelle Revolution, die davon ausgeht und eben Frauen auch karrieremäßig befreit. Und ich bin da sehr liberal bei diesen reproduktionsmedizinischen Themen, eher zurückhaltend und kritisch bin ich bei allen Themen, wo es darum geht, Sterbehilfe und Leben zu verkürzen sozusagen, den Abgang vorzuziehen, diese Dinge, da wird es mir einfach etwas unheimlich. Oder eben, wenn der Mensch die Verfügungsgewalt verliert über seinen Körper, wenn man ihn da ausweiden will, wie ein Ersatzteillager, ein menschliches, das sind ja so die Vorstellungen, die man jetzt bei der zum Beispiel Organspende immer mehr bringt. Ich war damals im Parlament dagegen, habe Verständnis für die, die solche Organe suchen und brauchen. Vielleicht ist das bei mir auch einmal der Fall, aber dass man hier sozusagen als möglicher Spender nicht mehr ausdrücklich seinen Willen bekunden muss, sondern dass gewissermaßen der Staat seine Hand noch auf den warmen Leichnamkörper oder wenn man noch gar nicht voll tot ist, legen kann, das finde ich einfach eine heikle Sache. Dann hat die UNO einen Klima- und Temperaturanstiegsbericht vorgelesen. Jetzt haben wir wieder etwas Klima. Alarm in den Medien. Derzeit steuern wir auf das Szenario mit der stärksten Erwärmung zu, sagt Reto Knutti, der ETH-Professor. Ich frage mich einfach, ob all diese Mahnungen, diese Katastrophen, Voraussagen, ob die etwas bringen. meine, gehen wir mal davon aus, dass dieser Klimawandel tatsächlich eine tatsächlich große Bedrohung darstellt. Und er ist eine Tatsache, das will ich gar nicht leugnen. Ich maße mir nicht an die Entstehungsursachen und das Menschengemachte. Das wird mir alles viel zu dogmatisch immer vertreten. Wie im Ukraine-Krieg, wer eine andere Meinung hat, der ist sofort ein böser Mensch. Da merken Sie, dass eine Diskussion einfach völlig in die falsche Richtung läuft. Aber hier eben bei dieser Thematik müsste man doch auch sachlich diskutieren. Diese Basta- und Tabula-Rasa-Strategien, ja, die Schweiz muss jetzt da runter, netto null, all dieses Zeug. Was bringt das? Das hat ja gar keinen Einfluss. Da fehlen die Kosten-Nutzen-Rechnungen. Ist wieder wie bei Corona. Alles ist nur Gesinnung, Bekenntnis, ja, Tugenddemonstration, all dieses Zeug. Man trägt seine Gesinnung wie ein Armband oder wie ein Parteiabzeichen. Das gefällt mir an diesen Fragen nicht. Der Tagesanzeiger möchte natürlich, dass die 10-Millionen-Initiative gebuddigt wird, dass man da gegen die SVP vorgeht. Das sei brandgefährlich, wenn wir die Zuwanderung reduzieren. So ein Stuss, meine Damen und Herren. Entschuldigung, wenn ich das am Morgen sage. Doch ein Stuss, wenn die Zeitungen schreiben, nein, die Zuwanderung muss einfach weitergehen, kommt immer mehr wie Groucho Marx bei One Night at the Opera. Das Räumchen ist schon längstens überfüllt. Die Leute sind vierfach geschichtet da drin. Nein, nein, kommt rein, wir haben genug Platz. Das ist doch einfach verantwortungslos, so etwas zu erzählen. Diese ganze Angstmacherei, jetzt auch mit den bilateralen Verträgen wieder. Ich habe gesehen, ein Interview mit einem Textilunternehmer, der behauptet, wenn die Schweiz diese Verträge nicht unterzeichnet, dann müsse man vielleicht das Unternehmen ins Ausland verlegen. Das ist doch einfach, Entschuldigung, das ist doch völlig abwegig. Wohin denn in die EU? In diesen bürokratischen Moloch willst du verlegen? Das ist doch jenseits von Gut und Böse. Das scheint mir hier evident zu sein. Denn es erinnert mich natürlich an die Rhetorik, die wir 1992 hatten, nach dem 6. Dezember, als die Schweiz den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum ablehnte. Da hieß es auch, jetzt geht die Schweiz unter, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Wir werden auf den Knien noch nach Brüssel robben, um den Eintritt zu erflehen. Das Gegenteil ist passiert. Die Schweiz hat sich besser entwickelt, schon in den 90er Jahren. Übrigens, bevor die bilateralen Verträge in Kraft getreten sind. Meine Damen und Herren, es gab ein Leben, ein vernünftiges, intelligentes und sogar von Wohlstand geprägtes Leben in der Schweiz vor diesen ominösen EU-Verträgen, bilateral 1 und 2. Und ich kann Ihnen sagen, die Schweiz wird auch überleben. Nein, nicht nur überleben, sie wird prosperieren. Erst recht prosperieren, wenn sie diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Da können Sie mich beim Wort nehmen. Dick Cheney ist gestorben, der ehemalige amerikanische Vizepräsident unter George W. Bush, ein Exponent der neoliberalen Schule, aber vor allem der neokonservativen Schule der militärischen Interventionen. Das ist heute in Misskredit geraten, natürlich kritisiert, auch von mir, vom amerikanischen Präsidenten. Damals hat man das noch etwas anders beurteilt, in anderen Zeitumständen. Und der Idealismus der Amerikaner, der eben auch überschießen kann, spielte bei diesem Politiker eine wichtige Rolle. Allerdings auch die knallharten nationalen und materiellen Interessen. Man hat ihm immer etwas angekreidet. Er habe den damaligen Zweiten Irakkrieg nur deshalb angezettelt, um für amerikanische Unternehmen entsprechende Öllizenzen zu ergattern. Das wurde als großer Skandal gewertet. Ich meine, schauen Sie mal, was heute passiert, was die Amerikaner machen. Sie gehen mit Flugzeugträgern in Richtung Venezuela, um sich Rohstoffabsatzmärkte zu sichern. Trump sagt von Grönland, das müsse man vielleicht einmal besetzen. Russland, Amerika besprechen die großen Rohstoffdeals. Natürlich geht es um diese Dinge. Und dieser ganze moralistische Zuckerguss, da, der bei uns zum Nennwerk genommen worden, das sind eben auch viele Lebenslügen, die da mitschwingen in unserer Politikbetrachtung, aufgrund natürlich auch der jahrelangen Überflusssituation, die wir da hatten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Vielen herzlichen Dank. Melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Und da werde ich dann etwas zu sprechen kommen auf dieses Buch hier, das ich mit großer Faszination lese. Ich brauche ja immer wieder Inputs, Anregungen für diese Sendungen, muss mich inspirieren, muss mich weiterbilden. Und dieses Buch hier ist interessant. Helmut Kohl, mein Tagebuch 1998 bis 2000. Da stehen Dinge drin, die für Deutschland aus heutiger Sicht erinnerungswürdig erscheinen. Bis gleich. Merci vielmals.